aus 1. Mose 3, der Sündenfall und seine Folgen. Bevor wir weitermachen, wir erheben uns nochmal und beten nochmal. Herr, es ist uns wirklich völlig bewusst, wir können ohne dich nichts tun. Wir können die wunderbarsten Worte reden, geschliffene Worte. Herr, Worte, die gut eingehen bei Menschen, aber letztlich nicht die Herzen treffen. Du allein bist der, der von oben reden kann, und darum bitten wir dich. Und auch, dass du wirklich die Herzen weit auftust, auch dass wir jede einzelne Gnade findet, auch in dem Prüfen, was gesagt wird. Du forderst uns ja auf, dass wir alles prüfen sollen und das Gute behalten. Hilf du auch, dass da wirklich Frucht daraus entsteht, zu deiner Ehre. Amen. Ja, der Sündenfall und seine Folgen. Die Folgen, sie sind wirklich absolut drastisch. Sie betreffen wirklich jeden Menschen. Alle Nachkommen Adams, wir alle sind Nachkommen Adams. Wir lesen das in unter anderem in Römer 5, Vers 12, dass die Sünde durchgedrungen ist und damit der Tod zu allen Menschen. Die größte Katastrophe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Darunter leidet und seufzt die ganze Schöpfung bis heute. Die Menschheit befindet sich seit dem Sündenfall in einem Dauerzustand, möchte ich sagen, des Sterbens. In einem Siechtum bis hinab zum leiblichen Tod. Das Schlimmste ist auch noch nicht einmal der leibliche Tod. Vielmehr befinden sich alle Nachkommen Adams im geistlichen Tod. Der Mensch von Natur her ist völlig getrennt, geistlich getrennt von Gott bis in alle Ewigkeit. Und aus diesem geistlichen Tod kann ein Mensch nur errettet werden, wenn er sich aufgrund von Sündenerkenntnis, die natürlich Gott schenken muss, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, indem der Mensch erleuchtet wird, indem er sich dann wirklich aufrichtig zu Gott bekehrt. Wobei er das Versöhnungsangebot Gottes in Jesus Christus annimmt, glaubend annimmt. Der Mensch ist durch die vom im Garten Eden geschehene Sünde aus der Hand Gottes in die Hand des Teufels gefallen. Ich glaube, ich gehe nicht so weit, zu weit in diesem Punkt. Dadurch, dass der Mensch dem Teufel im Gewand der Schlange mehr vertraute als Gott, verlor er buchstäblich alles. Die absolute Einheit und Harmonie mit Gott und damit auch ein absolut sorgloses, ein glückseliges Leben. Die einzige Bedingung dafür war, er hätte in der Abhängigkeit und im Gehorsam zu Gott bleiben müssen. Das Verhalten der Menschen, nachdem die Sünde geschehen war, sie ist, wir könnten sagen, merkwürdig. Ein Verhalten, was sich bis heute fortsetzt. Drei wesentliche Punkte vielleicht. Einmal, er versucht, sein Gewissen zu besänftigen. Und das findet bis heute vor allem Ausdruck in den allen Weltreligionen, die das Ziel haben, sich einen gnädigen Gott zu stimmen, durch Werke, von denen man meint, sie könnten Gott gefallen. Das Zweite, er meidet den, gegen den er gesündigt hat, den Menschen und auch Gott natürlich. Wir sehen, dass das Verhältnis zwischen den Menschen auch zu Gott hin völlig zerrüttet war und dass der Mensch infolgedessen, auch das setzt sich fort bis heute, wenn er gesündigt hat, die Gemeinschaft mit Gott meidet, jegliches Licht meidet, ja sogar die Gemeinschaft der Gläubigen meidet. Eine geschehene Sünde zerstört Beziehungen zwischen Gott und Menschen. Also von Gott, von Menschen zu Gott und zwischen Menschen. Das Dritte, er versucht sich der Verantwortung zu entziehen. Das Verhalten war bei Adam und Eva vielleicht noch neu, aber heute haben wir uns daran gewöhnt. Das ist völlig normal. dass wenn irgendetwas geschehen ist, irgendjemand Schuld auf sich geladen hat, dass er versucht, diese Sünde abzuwälzen, diese Schuld abzuwälzen, auf andere zu schieben. Die Reaktion Gottes auf die Sünde, ich würde sagen, sie war aus Sicht des Menschen höchst unerwartet. Gott lässt den Menschen, wenn er gesündigt hat, nicht einfach links liegen, er wendet sich nicht einfach ab. Und er hat auch in diesem Fall hier nicht sofort, obwohl er das Recht gehabt hätte, das angekündigte Gericht vollstreckt. Gott sucht den Menschen, er stellt ihn zur Rede, er macht ihm seine Sünde bewusst. Und das ist noch lange nicht alles. Gott hat sogar schon, wovon wir das letzte Mal gehört haben, aus Vers 15, 1. Mose 3, 15, Gott hat schon die Lösung bereit. Gott deutet hier mindestens seinen Heilsplan an, den er von ewigen Zeiten her gefasst hat. Wir sehen das auch schon in Vers 9, in der Frage Gottes, wo bist du, dass Gott den Menschen jetzt nicht einfach fallen ließ, ihn dem Verderben, der völligen Hoffnungslosigkeit überließ, sondern Gott suchte ihn, und das zieht sich durch die ganze Bibel, durch das ganze Wort Gottes. Und das Suchen Gottes nach dem verlorenen Menschen gipfelte darin, dass er seinen einzigen Sohn bereit war hinzugeben, ihn leiden zu lassen, ihn sterben zu lassen, für die Sünden der Menschen. Wir haben es ja vorhin gehört, Johannes 3, Vers 16. Wir kommen zu den Versen, um die es heute geht, ab Vers 16. Ich werde die Verse abschnittsweise lesen. Die Folgen des Sündenfalls, wie gesagt, sehr drastisch. Die Menschen würden nun an einem bestimmten Tag sterben. Das hatte Gott ja angekündigt in 1. Mose 2, 17. Allerdings traf sie der Tod nicht sofort. Doch von da an waren sie dem Tod unterworfen. Ihr Leben auf der Erde war von jetzt an bis zu seinem sicheren Ende von Mühen und Leiden des Körpers und der Seele begleitet. An ein glückliches Leben in Harmonie mit Gott war nicht mehr zu denken von da ab. Und nicht nur, wie gesagt, die ersten Menschen waren betroffen, wir alle Nachkommen Adams würden davon betroffen sein. Wir lesen in 1. Mose 3, 16, zu dem Weibe sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Also wir können von dieser angekündigten Mühsal der Schwangerschaft und der Schmerzen beim Kindergebären mit Berechtigung davon ausgehen, dass Gott das ganz anders geplant hatte. Ursprünglich war ohne Mühen, ohne Schmerzen geplant hatte. Jetzt aber auf jeden Fall war alles das mit Mühen, mit Schmerzen verbunden. Einer gläubigen Frau, das kennen wir vom Neuen Testament, wird jedoch auch eine ganz besondere Verheißung gegeben. Gott will ihr beim Kindergebären beistehen. Will ihr besondere Barmherzigkeit und Hilfe erweisen. Wir lesen in 1. Timotheus 2, 15, sie aber wird gerettet werden in Kindesnöten, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit. Komische Ausdrucksweise, wenn sie bleiben, obwohl vorne von einer Person geredet wird. Wird dann hier eine Mehrzahl geredet, bisschen eine Schwierigkeit, wenn sie bleiben. Allerdings übersetzen viele unter anderem auch die NEÜ, Neue Evangelistische Übertragung von Karl-Heinz van Heiden, übersetzt hier, wenn sie bleibt, also vorausgesetzt, dass sie im Glauben und in der Liebe bleibt und verantwortungsbewusst ein geheiligtes Leben führt. Aber schon eine Verheißung, ein Angebot von Hilfe und Barmherzigkeit durch Gott beim Kindergebären. Wir kommen zu der Abhängigkeit und Unterwürfigkeit. Im zweiten Teil des Verses 16 heißt nach Deinem Manne wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Eine Sache, die die Rolle der Frau betrifft, also wo einst der Mann eine natürliche und liebende Führungsrolle einnahm, würde jetzt die Frau nach dessen Führungsrolle streben, verlangen. Und der Mann würde sie nun nicht mehr liebend führen, sondern über sie herrschen. Das war die Konsequenz davon, dass sich die Frau unabhängig gemacht hatte von Adam, als sie der Einflüsterung der Schlange Gehorsam leistete, mehr als Gott auf jeden Fall, und gegen Gottes Gebot handelte. Jetzt von nun an würde sie von Gott in eine Stellung der Abhängigkeit und Unterwürfigkeit ihrem Mann gegenüber gesetzt. Auch heute im Zeitalter der Gnade gilt das noch immer. Die Frau ist nicht entlassen aus Abhängigkeit und Unterwürfigkeit. Viele Stellen zeigen das, unter anderem Epheser 5, 22, da heißt es, ihr Frauen, seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Das heißt nicht, dass die Frau nicht gleichwertig wäre. Die Frau ist wohl gleichwertig. Ihr gelten genauso wie dem Mann die gleichen Segnungen in Christus. In Galater 3, 28 finden wir diesen Ausdruck. Es gibt noch andere Stellen, die das auch sagen. Galater 3, 28, da ist nicht Mann unter anderem. Nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christo Jesu. Alle einer in Christo Jesu. Aber die Frau ist nicht gleichartig. Sie ist dem Mann unterordnet, sie ist dem Mann als Gehilfin gesetzt und sie soll dem Mann Ergänzung sein. Sie nimmt auch zum Teil andere Rollen wahr. Zum Beispiel hat sie nicht den Auftrag von Gott zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Zumindest nicht zu lehren vor der ganzen Gemeinde oder vor den Männern. Sie hat andere Umgebungen, wo sie auch lehren kann, zum Beispiel Kinderstunden als Beispiel. Also in 1. Timotheus 2, 12 steht das, ich erlaube aber der Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Und im Kontext der Unterordnung der Frau hat der Mann eine riesige Verantwortung, die wir aber bei grundsätzlich allen sehen, die irgendwem überordnet sind oder über andere gesetzt sind. Dass er soll über dich herrschen, soll in Liebe und großer Fürsorge geschehen. In Epheser 5, 25 heißt es in diesem Kontext, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ein riesiger Anspruch, eine riesige Hürde für den Mann, die weit höher ist als die Hürde der Unterordnung für die Frau. Selbst bei allem Wollen und allem Ernst und größtem Einsatz wird es letztlich keinem Mann gelingen, seine Frau so zu lieben, wie der Christus die Versammlung geliebt hat. Zumindest nicht in Vollkommenheit. Es ist ein großes Spannungsfeld, auch für viele Eheleute, in denen wir stehen als Gläubige und bleiben müssen, bis wir vom Herrn Jesus abberufen werden. Also bis zu unserem Lebensende oder bis zur Entrückung. Unterordnung geschieht, das will ich auch sagen, unter einer Position, nicht unter einer Perfektion. Also auch wenn der Mann schwach ist oder auch wenn es sogar ein ungläubiger Mann ist, dann ist es sowieso schwierig und seine Verantwortung nur mangelhaft nachkommt, dann ist das wirklich kein Grund für die Frau, die Unterordnung zu verweigern. Eine Frau, die hierin trotzdem alles dran setzt, dem Willen Gottes zu entsprechen, wird gesegnet sein. Sprüche 31, Vers 30. Eine Frau, das Jahwe fürchtet, sie wird gepriesen werden. Es gibt sogar Verheißungen, zum Beispiel, auch wenn wir an ungläubige Partner denken, das gilt auch für die Männer natürlich umgekehrt, aber Hier steht es in Bezug auf die Frauen. In 1. Petrus 3, Vers 1 folgende, da heißt es, dass die Frauen ihren eigenen Männern unterwürfig sein sollen. Wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, also ungläubig sind oder gläubig sind und überhaupt nicht gehorsam sind, die Männer, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen, indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben. Also ein gottesfürchtiger Wandel soll die Frau haben, wird dann angesprochen. Ich sage es nochmal, das ist ja übertragbar auf den Mann, umgekehrt, falls er eine ungläubige Frau hat. Also Gott sagt er auch in diesem Abschnitt, dass er Freude hat an dem verborgenen Menschen des Herzens, dem unverweslichen Schmuck des eines sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Also Gott sucht den inwendig geschmückten Menschen in diesem Zusammenhang. Also zu aller Zeit, das soll auch gesagt sein, hat es natürlich Missbrauch seitens der Männerwelt gegeben, meistens auch aus kulturell religiösen Gründen. In manchen Weltreligionen oder Kulturen wird die Frau absolut unterdrückt oder hat mindestens weniger bis gar keine Rechte, ist aus dem öffentlichen Leben sogar weitgehend ausgeschlossen. Der Mann gebärdet sich wie ein Tyrann. Also wir können uns kaum die Befreiung vorstellen, wenn Menschen in einem solchen Umfeld zum lebendigen Glauben an den Jesus kommen. Ist vielleicht vergleichbar damit, wenn vielleicht gleichzeitig oder kurz nacheinander ein Sklave und sein Herr zum Glauben kommen. Was muss das vorher? Das können wir uns gut vorstellen. Was war das vorher wahrscheinlich für Verhältnis? Was wird es dann nachher für ein Verhältnis sein zwischen den beiden? Wir lesen das ja auch in der Bibel, im Philemonbrief. Da ist ja genauso ein Fall geschildert. Natürlich auch das noch, in Abhängigkeit und Unterwürfigkeit zu leben, das ist letztlich allen Menschen, zumindest von Natur aus, ein ziemlicher Gräuel. Heutzutage lässt ja die Welt nichts unversucht, die Frau aus dieser Position herauszuführen, um sie dann in die Rolle des Mannes schlüpfen zu lassen. Denken wir nur an die Frauenbewegung wie Emanzipation oder Feminismus. Und das ist nur eine von vielen Fronten, wo der Teufel versucht, die Ordnung Gottes auf den Kopf zu stellen. Wir kommen zu den Folgen bzw. der Strafe für den Mann. 1. Mose 3, 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren. Also nicht Adam selbst wurde verflucht, sondern sein zukünftiger Lebensraum, der Erdboden, von dem sich der Mensch ernähren muss. Der Erdboden würde nun nicht nur Nützliches hervorbringen, sondern auch das Nicht-Nützliche, und das zu beseitigen, damit das Nützliche gedeiht, das würde unendlich viele Mühen mit sich bringen. Vor dem Sündenfall brachte die Erde genügend Früchte hervor. Der Mensch musste sie zwar bebauen, aber offensichtlich ohne Mühsal. Mit Sicherheit musste sich der Mensch auch keine Sorgen um irgendwas machen oder ums tägliche Brot, ums tägliche Überleben, um seine Existenz. Gott sorgte für ihn. Er war in völliger Harmonie mit Gott. Das also ist das Teil des Mannes bis zu seinem leiblichen Tod. Die Frau ist da meist mit eingeschlossen, heute immer mehr, besonders wo sie danach strebt, mehr und mehr in die Rolle des Mannes hineinzukommen, die Rolle des Mannes zu übernehmen. Harte, unaufhörliche und mühevolle Arbeit, verbunden mit manchen Leiden und Misserfolgen mit dem Ziel der Existenzsicherung. Und viele, das wissen wir, haben es selber schon gemacht, übertreiben es total, weil sie über dieses Ziel hinaus wollen, zum Beispiel im Streben nach Reichtum, nach Ehre, weil sie davon ihre Identität, ihren Wert ableiten. Und sie schaden sich dabei oft selbst. In 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es in Bezug auf den Reichtum oder das Reich werden wollen, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher Nachtrachten etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren. Also nach Reichtum zu streben, das führt in viele Irrtümer hinein, in viele Nöte hinein und in viele zusätzliche Sorgen hinein, letztlich Schmerzen, mit denen wir uns selbst durchbohren können. Leider kann keiner aus diesem Hamsterrad, das uns hier verheißen ist oder gesetzt ist, entrinnen. Es ist unser aller Los, unabhängig von unserem Stand. Es betrifft Reiche, es betrifft Arme, es betrifft die, die den Chef spielen dürfen oder die, die abhängig von dem sind. Oder auch, es betrifft jede Art von Arbeit oder jeden Beruf, wobei da natürlich jeweils die Kraft, die Mühe unterschiedlich sein kann. Jeder ist betroffen. Also für uns gilt das Wort mit Mühsal und im Schweiße meines oder unseres Angesichts werden wir unser Brot essen. Was hier nicht direkt zum Ausdruck kommt, sind die Begleitumstände, ein unsicheres, ein gefahrvolles Dasein mit Ängsten und Sorgen begleitet, Kraftlosigkeiten, Krankheiten, Leiden, Beziehungskonflikte, unzählige Tat- und Unterlassungssünden. All das sind unsere Begleiter auf diesem Weg der Mühsal. Und obwohl diese Verordnung von Gott, von Mühe und Arbeit auch eine Strafe ist, so kommt es zumindest in dem Moment hier in diesen Text rüber, in der Hauptsache, so verfolgt auch Gott dennoch auch gute Ziele damit und belohnt unseren Fleiß. In der Zeit, wo wir sinnvoller Arbeit nachgehen, kommen wir vielleicht nicht auf dumme Gedanken. Es kann eine Bremse für die Lüste in unserem Fleisch sein. Und durch Arbeit haben wir die Möglichkeit, einen gewissen Überschuss, Überfluss zu erzielen, zu erwirtschaften, den wir dann im Reich Gottes einsetzen können. Epheser 4, 28, wo ihr gestohlen habt, stehlet nicht mehr, sondern arbeitet vielmehr auf das, ihr dem Dürftigen mitzuteilen habt. Der Faule auf jeden Fall befindet sich auf keinem Weg Gottes. Ihm ist eher das Verderben verheißen. Das können wir nachlesen, Sprüche 6 oder Sprüche 24. Oder auch 2. Thessalonicher 3, Vers 10, da heißt es sogar, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht arbeiten. Ein drastisches Wort. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Mühsal und Schweiß werden für jeden Menschen einmal ein Ende finden, wenn er zurückkehrt zur Erde, von der er genommen wurde. Das Wort aus 1. Mose 2, 17, du wirst gewisslich sterben, wird sich dann im gleichen Moment erfüllen. Nur ganz wenigen Menschen bleibt dieses erspart. Sind die Menschen, die die Gnade haben von Gott, bei Leibesleben die Entrückung zu erleben. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht sein Leib zur Erde zurück. Haben wir gerade gelesen. Vers 19b. Sein Geist geht zu Gott zurück, von dem er gekommen ist. Gott hat ihm den Geist gegeben. Ich rede nicht vom Heiligen Geist. Prediger 12, Vers 7. Und seine Seele, die Frage, wenn jemand in Christus stirbt oder genauer entschläft, die, die sterben und gläubig sind, die entschlafen, so wird es im Neuen Testament formuliert, dann wird seine Seele von den Engeln Gottes in den Schoß Abraham getragen. Lukas 16, 22. Sie kommt ins Paradies, ins Vorzimmer des Himmels, der Herrlichkeit. In Philipper 1, 23 heißt es dazu, dass der Gläubige nach seinem Abscheiden bei Christus ist. Alle anderen Menschen, die kein Leben aus Gott haben, werden im selben Moment, wo sie hier die Augen zuschlagen, ihre Augen aufschlagen im Hades. Schon in diesem Vorzimmer der Hölle, ein Aufbewahrungswort bis zum Endgericht am großen weißen Thron, werden sie schon Pein und Qual haben. Lukas 16, 22, 23. Eine Frage an dich. Weißt du, wo du hingehst, wenn du stirbst? Also diese Frage sollte jeder wirklich klären, sie nicht auf die lange Bank schieben lassen. Wir kommen zum Vers 20. Und der Mensch gab seinem Weibe den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Wenn wir jetzt nochmal diese Verse, vielleicht ab Vers 7 bis Vers 19, an unserem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, dann hat man den Eindruck, dass die Folgen der Sünde so katastrophal sind, dass sie so total hoffnungslos sind. Man sieht da nicht die Spur einer Chance, bis auf die einzelnen Lichtblicke, die Gott gegeben hat. In Vers 15 schon. Es ist ein solches Verderben, das so viele Gesichter hat, wovon wir alle schon ein Lied singen können, wahrscheinlich, was letztlich im leiblichen Tode enden wird. Und für die meisten Menschen, ich sage das schon, im geistlichen Tod. Die ohne die lebendige Hoffnung sind, die nicht wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Wie kommt jetzt der Mensch Adam angesichts einer solchen Lage dazu, seine Frau auch noch Eva zu nennen? Das heißt Mutter aller Lebendigen. Ich denke, wahrscheinlich basiert diese Namensgebung Adams auf der Verheißung und Hoffnung aus Vers 15. Habe eigentlich nichts anderes gefunden. Wo ansonsten die Basis für solchen Glauben sein könnte, für solches Vertrauen. Gott redet hier davon, dass sie, die Frau, Samen oder Nachkommen haben würde. Bis zu diesem Zeitpunkt war ja Adam und Eva noch kein Kind geboren worden. Gott würde also für Nachkommen sorgen müssen, sage ich mal, wenn wir basieren auf dem Vers 15, zumindest noch bevor der Tod zuschlagen konnte. Wir kommen zu Vers 21. Und Jahwe Gott machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fell und bekleidete sie. Gott bekleidete damals Adam und Eva, die den Tod verdient hatten, mit Röcken von Fell, und das Fell konnte eigentlich nur von Tieren stammen, die vorher sterben mussten. Obwohl nicht direkt von einem Opfer die Rede ist, wird doch in dieser Handlung erstmalig ein wichtiger Grundsatz deutlich. Der zum Sünder gewordene Mensch kann nur aufgrund des stellvertretenden Todes eines unschuldigen Opfers vor Gott bestehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Eine wie auch immer geartete Wiedergutmachung nach eigenen Vorstellungen und durch eigene Bemühungen, sehen wir diese Schürzen aus Feigenlaub, es ist unmöglich. Und das genau, das sagte ich schon am Anfang, das genau bringen bis heute alle Weltreligionen zum Ausdruck. Ein Bemühen nach eigenen Vorstellungen mit dem Ziel, ihren Gott gnädig zu stimmen. Der ganze Akt, diese Bekleidung mit Röcken von Fell, ist neben der Verheißung von Vers 15 ein Vorbote des Evangeliums und der Gnade, die in Christus Jesus offenbar werden würde. Ein Hinweis auch darauf, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Hebräer 9, 22. Notwendig waren im Alten Testament Tieropfer und eine endgültige Erfüllung fand das im Opfer des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. Und drittens auch ein Bild für das Kleid der Gerechtigkeit, das einem Menschen aufgrund von Sündenerkenntnis und Umkehr zu Gott auf der Basis des vollbrachten Werkes am Kreuz gegeben wird. Und es ist nicht zuletzt auch ein Ausdruck von Gottes Langmut. Er hätte durchaus das Recht gehabt, gnadenlos zuzuschlagen und das Gericht sofort zu vollstrecken. Doch hier, wie auch in Vers 15, sehen wir Gott als den Gott aller Gnade. Die letzten drei Verse, ab Vers 22, und Jahwe, Gott sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, zu erkennen Gutes und Böses, und nun, dass er seine Hand nicht ausstrecke und nehme auch von dem Baume des Lebens und esse und lebe ewiglich. Und Jahwe Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baume des Lebens zu bewahren. Wenn wir den Vers 22 lesen, erinnert uns das wieder an Vers 5. Da steht, welches Tages ihr davon esset, hat der Teufel gesagt, im Gewand der Schlange, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet, wie Gott erkennend, Gutes und Böses. Die Augen wurden ihnen geöffnet und in dieser Hinsicht, könnten wir sagen, hat der Teufel noch nicht mal gelogen. Hier stellt Gott fest, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Vordergründig betrachtet, könnten wir sagen, das ist doch nicht schlecht. Doch es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Vor dem Sündenfall bestand ja, wie gesagt, absolute Einheit und Harmonie zwischen Gott und den Menschen. Gutes und Böses zu erkennen, war überhaupt nicht notwendig. Das wäre das Allerbeste gewesen, wenn der Mensch in diesem Zustand geblieben wäre. Das war der absolute Idealzustand. Und zugleich war es auch ein Zustand der Vollkommenheit bei gleichzeitiger Abhängigkeit von Gott. Also von daher bestand überhaupt keine Möglichkeit dazu, für den Menschen nach dem Bösen zu trachten, weil der Mensch gar keine Kenntnis darüber hatte. Gut und Böse zu kennen, ist für uns heute völlig normal, weil wir nur den Zustand nach dem Sündenfall kennen. Leider benutzen wir diese uns gewordene Öffnung der Augen als Unerlöste, auf jeden Fall, und selbst wenn wir noch schon gläubig sind, wenn wir nach dem Fleische leben, um nach dem Bösen zu streben. Römer 7 beschreibt uns diesen Zug zum Bösen. Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, also ich will das Gute, der Gläubige will das Gute, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, dieses tue ich. Und diesen Teufelskreis zu entrinnen, das können wir als Gläubige nur, wenn wir wirklich in der Kraft unseres Herrn leben. Johannes 15, Vers 5. Wir können auch durchaus sagen, dass der Mensch nach dem Sündenfall dem Teufel anheimgefallen ist und es hat eine Sinnesänderung zum Bösen hin stattgefunden. Diese böse Gesinnung können wir gleichsetzen mit unserem Fleisch. Die spiegelt sich in unser Fleisch wider. Wir lesen davon in Epheser 2 zum Beispiel am Anfang. Da heißt es, die ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also der Geist Satans ist wirksam in den Söhnen des Ungehorsams, das heißt in den Gläubigen, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten und in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und Römer 8 sagt es auch deutlich, ganz deutlich, Römer 8, Vers 6 zum Beispiel, 7, 8, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod und die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott und die Gesinnung des Fleisches oder das Fleisch kann dem Gesetz Gottes niemals untertan sein, es vermag es auch überhaupt nicht, unmöglich, unfähig. Also der Mensch ist vom wahren Leben um Lichtjahre entfernt und lebt, also der Mensch von Natur her, auf jeden Fall. und lebt in völliger Ausschweifung und Unreinigkeit. Die Werke der unerlösten Menschen können nur böse sein, weil sie ja die Finsternis mehr lieben als das Licht und auch nur die Finsternis kennen. Johannes 3,19. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. In den Versen 22 bis 24 sehen wir, dass Gott den Menschen jetzt bewahrte, dass er so, wie er ist, in diesem von Gott abgefallenen und dem Teufel anheimgefallenen Zustand auch noch vom Baume des Lebens ist. Gott hat verhindert, dass der Mensch seinen sündigen und zerrissenen Zustand verewigt, als Sünder unsterblich wird und für immer im Zustand der Sünde verbleibt und damit ein Leben in Verderben, Elend und Hoffnungslosigkeit führt. Bei all dem Gericht war das sogar ein Akt der Barmherzigkeit, dass Gott die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes vor den Garten Eden setzte, um damit den Zugang zu dem Baum des Lebens zu versperren. Aber es gibt Hoffnung und Gott hat in seiner Gnade, wie gesagt, davon lesen wir im Vers 15, selbst vor ewigen Zeiten einen Heilsratschluss gefasst in seinem Sohn. Gott hat für den Menschen, wir könnten sagen, ein anderes, ein neues Paradies bereitet, wohin nichts Böses Zutritt hat. Aufgrund des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz, der darin auch der Weg zum Vater geworden ist, kann jeder Mensch im Glauben dieses Teil erfassen und damit Vergebung seiner Sünden und unvergängliches ewiges Leben empfangen. Wir kommen zum Schluss. Was der Mensch durch den Sündenfall verloren hat, nochmal, der Mensch hat sehr vieles verloren, eigentlich alles. Unter anderem die Harmonie mit Gott. Er lebte einst einfach in Abhängigkeit zu Gott. Er musste sich zum Beispiel überhaupt keinerlei Sorge um irgendwas machen. Er hatte keine Erkenntnis von Gut und Böse und brauchte sie auch nicht. Er verlor zweitens seine Identität in Gott. Der Wert des Menschen bestand in Gott. Und er verlor das wahre, sinnerfüllte Leben und auch das ewige Leben. Kein Mensch kann das letztlich abstreiten. Jeder Mensch wird beherrscht von einer Sehnsucht nach wirklichem, nach sinnerfülltem Leben, einem Leben nach Frieden, ohne Sorgen, ohne Angst, ohne Leiden, ohne Krankheit, ohne Tod. Ein Leben einfach in Harmonie und Glückseligkeit. Entsprechend sucht der Mensch jetzt nach diesen Dingen, nach seiner Identität, in seinem einem Wert, in sich selbst. Viele Menschen können das gut verstecken, aber dennoch ist es da. Bei manchen Menschen tritt das extrem zutage. Sie müssen sich ständig anderen Menschen vorführen und zeigen, was sie für tolle Kerle sind. Oder auch bei kleinen Kindern, die das ganz offen zeigen. Sie suchen nach Wert, sie suchen nach Identität, sie wollen wer sein. Das zweite, sinnerfüllte Leben außerhalb Gottes. Danach sucht der Mensch. Außerhalb Gottes, weil es ja absolut logisch, er kennt ja Gott nicht, er kennt nur Finsternis. Und er gerät dadurch auf mancherlei Irrwege, in Süchte, in Gebundenheiten. Manche Menschen glauben, zumindest zeitweise tatsächlich das Leben oder den Sinn des Lebens gefunden zu haben. Es gab mal einen Nachbar aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft vor vielen Jahren, der wollte mir mal verkaufen, dass das die Hauptsache wäre, ein Leben also ein ausschweifendes Leben, also ein ausschweifendes Sexualleben zu führen. Und es geschah nicht wenige Jahre danach, da hat er einen Selbstmordversuch unternommen. Andere Menschen flüchten sich regelrecht in die Arbeit oder bringen da wirklich unendlich große Opfer, jedes Opfer, um im Beruf nach oben zu kommen. Und manche Menschen resignieren, verzweifeln über diese Frage und versuchen sich zu betäuben durch Alkohol und mancherlei andere Drogen. Oder was auch der Mensch sucht, seitdem Möglichkeiten, wie er das Unvermeidliche vermeiden kann. Die Mühsal, die Leiden, die lebensbedrohliche Krankheit, sogar den Tod. Und kein Wunder, er hat ja auch über dieses zeitliche Leben nichts aber auch gar nichts, was ihm Hoffnung gibt, keinerlei Hoffnung über dieses zeitliche Leben hinaus. Gott hat dem Menschen sogar Gaben gegeben, dazu jede Menge Kreativität, um manche Mühsal zu vermeiden. Es gibt ja tolle Erfindungen. Das Leiden unerträglich zu machen, sogar den leiblichen Tod hinauszuzögern. Das können wir durchaus sagen. Bei manchen Entwicklungen stellen sich aber leider erst oft nach Jahren fatale Fehler heraus. Manches war nicht wirklich durchdacht oder bis zu Ende gedacht oder gelöst. Denken wir nur an die Atomkraft. Endlagerung der abgebrannten Brennstäbe. Wieder andere Entwicklungen haben der Umwelt stark geschadet oder den Menschen viel Stress eingebracht. Also diese Suche kann nur ein Ende finden, wenn der Mensch Christus finden. In ihm allein findet der Mensch wirklich Frieden, das Leben und die Glückseligkeit. Eine Frage wieder an dich: Wo suchst du nach dem, was du in Adam nach dem Sündenfall verloren hast? In der Welt, außerhalb Gottes, wirst du es niemals finden. Jedes andere Ziel, was du anstrebst, jeder andere Weg, außer der zu Gott, kann nur im ewigen Verderben enden. Ich habe mal von einem Prediger aus Wales gelesen, das will ich zitieren. Er begann mal eine Ansprache darüber ungefähr so: Liebe Freunde, ich möchte mit einer Frage beginnen. Die Frage wird niemand von euch beantworten können. Ich selbst kann es auch nicht. Der Engel und der Teufel sind auch nicht dazu in der Lage, auf diese Frage einzugehen. Alle Augen waren nun auf den Mann gerichtet, der das in einem feierlichen Ton vorgetragen hatte. Dann fuhr er fort, die Frage lautet, ein Zitat aus Hebräer 2, Vers 3, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung verachten? Kannst du diese Frage beantworten? Kannst du mir sagen, wie du dich vor dem allwissenden Gott verstecken willst, wenn sein Tag gekommen ist? Willst du dem heiligen Richter entfliehen, wenn du das Angebot seiner großen Rettung in dem Herrn Jesus ausgeschlagen hast? Wie soll das gehen? Entweder du bekehrst dich und wirst durch den Herrn gerettet oder du bist verloren. Wie soll der Mensch nun leben, wenn er Christus gefunden hat? Was für ein Leben soll er führen? Ein eigensüchtiges Leben im Blick auf das Fleisch? Also selbst wenn wir jetzt errettet sind, ich denke, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nun nicht mehr uns nur selbst sehen oder so nach diesem Motto leben, was hat mir das jetzt gebracht oder was bringt mir das? Die Gottseligkeit ist kein Mittel zum Gewinn. Also es kommt leider immer wieder vor, dass wir wieder zurückfallen in diese alten, eingeschliffenen Gewohnheiten. Wie ich schon vorhin gesagt habe, suche nach Identität in mir selbst, nach Wert in mir, nach Leben außerhalb Gottes im Fleisch oder den von Gott verordneten tiefen Leiden, Krankheiten und auszuweichen. Oder wir versuchen im Fleisch zu leben oder mit fleischlichen Mitteln in dieser gefallenen Welt zu wirken und sie versuchen zu verbessern. Einmischung in Politik und so weiter. Oder wir entkommen einfach nicht aus unseren Gebundenheiten oder schaffen es einfach nicht, unsere Lasten wirklich abzulegen. Wir bitten vielleicht den Herrn Jesus darum, aber weil wir die uns eventuell werdende Freiheit für uns selbst haben wollen, werden wir nicht frei. In Jakobus 4, Vers 3 heißt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, auf dass ihr es in euren Lüsten vergeudet. Wollen wir diese Freiheit, die unser Herr werden lassen soll, für uns haben, für unsere Hobbys oder was auch immer? Oder wollen wir diese Freiheit für ihn leben oder diesen Freiraum ausfüllen mit einem Leben in ihm, durch ihn, aus ihm? Also ein Leben zur Ehre Gottes kann nur sein, wenn wir den Herrn Jesus suchen, mit allen Mitteln suchen, seine Gemeinschaft suchen. Wir kommen grundsätzlich nur zurück in die Freiheit zu einem glückseligen und sinnerfüllten Leben oder auch zu einem Bewusstsein der Identität in Gott, wenn wir beständige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen, in Wort, Gebet, Gemeinschaft mit Geschwistern, auch in dem Erkennen, dass wir total abhängig sind, dass wir im Grunde nichts ohne ihn können. Völlige Bettler sind eigentlich. Wir sind absolut schwach. Wir mögen nichts ohne ihn. Und wenn wir bereit sind zum Gehorsam und Dienst, er hat uns ja schließlich dazu geheiligt, abgesondert. Er will uns gebrauchen und eigentlich sollten wir nicht für einen anderen Zweck frei sein. Ein anderer Zweck sollte eigentlich ausgeschlossen sein. Und darin werden wir dann erfahren, was ein Leben in Harmonie mit Gott und oder ein Leben in Gottseligkeit bedeutet. Und das ist dann auch gleichzeitig Ehre für den Herrn Jesus. Das ehrt ihn, wenn wir ein solches Leben führen. Deshalb, und das erleben viele von uns, denke ich, ist auch gerade dieser Weg, der Weg zur Quelle des wahren Lebens, insbesondere die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus auch, vom Teufel so angegriffen. Deswegen haben auch viele da an der Ecke Not. Und wenn er uns es schafft, uns davon abzuschneiden, dann hat er gewonnen und hat uns wirklich vom wirklichen Ergreifen des wirklichen Lebens abgezogen. Ich will schließen, genau mit diesem Vers auch und auch Versen aus Psalm 37. Da steht in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Psalm 37, 3 bis 5, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande und übe Treue und habe Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Amen.